السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره. نعم الله سيز على بامس من هاتسجن. الله أسس دين في لبقايزن. بيتن إن فتايم ونزغ زندن. بيتن إن رشت لايتن. بيتن إن gesunde Genesung für jeden Kranken. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, möge Allah SWT euch belohnen für jeden Schritt, den ihr gemacht habt zu dieser Moschee und zu diesem Unterricht. Für alle, die anwesend sind, auch die nicht anwesend sind. Inshallah ta'ala, wie angekündigt, werden wir heute, nachdem wir mit Surat Al-Kahf fertig geworden sind, im letzten Mal werden wir weitermachen jetzt mit einer neuen Sura des Koran im Karim. Und zwar handelt es sich um die Sura Nummer 12. Sura Nummer 12 ist Surat Yusuf alayhi salatu wassalam. In dieser Sura, liebe Geschwister, wir werden wie gewohnt erst einmal die Ayat vorlesen in übersetzter Sprache, die wir heute inshallah ta'ala durchnehmen möchten. Das sind die ersten 10 Ayat. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Alif, Lam, Ra. Dies sind die Zeichen des deutlichen Buches. Wir haben es als einen arabischen Koran hinabgesandt, auf das ihr begreifen möget. Wir berichten dir die schönsten Geschichten dadurch, dass wir dir diesen Koran als Offenbarung eingegeben haben, obgleich du zuvor wahrlich zu den Unachtsamen gehörtest. Als Yusuf zu seinem Vater sagte, O mein Vater, ich sah 11 Sterne und die Sonne und den Mond. Ich sah sie sich vor mir niederwerfen. Er sagte, O mein lieber Sohn, erzähle dein Traumgesicht nicht deinen Brüdern, sonst werden sie eine List gegen dich schmieden. Gewiss, der Satan ist dem Mensch ein deutlicher Feind. Und so wird dein Herr dich erwählen und dich etwas von der Deutung der Geschichten lehren. Und seine Gunst an dir und an der Sippe Jakobs vollenden, wie er sie zuvor an deinen beiden Vätern Ibrahim und Ishaq vollendet hat. Gewiss, dein Herr ist allwissend und allweise. Wahrlich, in Yusuf und seinen Brüdern sind Zeichen für diejenigen, die nach der Wahrheit fragen. Als sie sagten, wahrlich, Yusuf und sein Bruder sind unserem Vater lieber als wir, obwohl wir eine ansehnliche Schar sind. Unser Vater befindet sich fürwahr in deutlichem Irrtum. Tötet Yusuf oder werft ihn hinaus ins Land, so wird das Gesicht eures Vaters sich nur noch euch zuwenden. Und danach werdet ihr rechtschaffene Leute sein. Einer von ihnen sagte, tötet Yusuf nicht, sondern werft ihn in die verborgene Tiefe des Brunnenlochs. So werden ihn schon einige der Reisenden auflesen, wenn ihr doch etwas tun wollt. Bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Sitzung segnet, sodass wir inshallah ta'ala diese Ayat, die wir gerade eben in übersetzter Sprache vorgelesen haben, auf beste Weise verstehen, den größtmöglichen Nutzen daraus entnehmen, denn Allah azza wa jal, er ist derjenige, der es imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Die Sura Yusuf, liebe Geschwister, die Gelehrten sind unterschiedlicher Ansicht, ob das eine mekanische oder eine medinensische Sura ist. Es sind drei Ansichten. Die erste Ansicht besagt, es ist eine mekanische Sura. Die zweite Ansicht sagt, es ist eine medinensische Sura. Und die dritte Ansicht sagt, dass der größte Teil davon mekanisch ist und ein Teil davon medinensisch ist. Spielt natürlich für unsere Sache keine große Angelegenheit. Manchmal spielt der Ort oder die Zeit, wann die Sura abgesandt worden ist, eine Rolle und manchmal weniger. Denn die Sura von Yusuf alayhi salatu wassalam, diese Sura beinhaltet eine Geschichte mit sehr vielen Weisheiten. Und diese Geschichte ist zeitunabhängig. Sie ist logischerweise zeitunabhängig, weil es geht hier weniger darum, was halal und was haram ist, sondern es geht darum, um verschiedene Ereignisse, die wir inshallah im Laufe der Geschichte verstehen werden. Zunächst einmal gibt es eine Überlieferung, die besagt, warum oder mehr oder weniger den Anlass, warum diese Sura herabgesandt worden ist. Und zwar berichtet uns Sa'd radiallahu ta'ala anhu, er sagte, ich lese die Überlieferung erst einmal in arabischer Sprache vor. Unzila ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Quran. قال فتلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فأنزل الله ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إلى قوله لعلكم تعقلون قال ثم تلاه عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا فأنزل الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا إلى آخر الآية قالوا يا رسول الله يعني كأنهم قالوا يا رسول الله حدثنا قص علينا فأنزل الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله sagte Sa'd رضي الله تعالى عنه sagte dem Propheten صلى الله عليه وسلم wurde der Koran offenbart. Gemeint ist hier, ein Teil des Koran, Al-Karim, ist ihm offenbart worden. Daraufhin las er ihnen diesen Teil eine gewisse Zeit lang immer vor. Stell dir vor, eine Sura hat abgesandt worden und diese eine Sura, die wird immer wieder wiederholt und immer wieder gesagt. Dann sagten sie, O Gesandter Allahs, wie wäre es, wenn du uns eine Geschichte erzählst? Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala die ersten Ayat von Surat Yusuf herabgesandt, bis zur Ayah, la'allakum ta'qilun, wie wir sehen werden. Und danach haben sie wieder gesagt, O Gesandte Allahs, also la'allakum ta'qilun ist die zweite Ayah, ja? La'allakum ta'qilun, auf das ihr begreifen möget. Dann sagten sie, O Gesandter Allahs, Entschuldigung, dann hat er sallallahu alaihi wasallam auch diese Ayat immer wieder den Leuten vorgelesen. Das, was er eben vom Koran hat, hat er immer wieder vorgelesen. O Gesandter Allahs, wie wäre es, wenn du uns noch was anderes erzählen würdest? Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, also eine Ayah im Koran al-Karim, الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. Das heißt, sinngemäß übersetzt, Allah subhanahu wa ta'ala hat die besten Worte als ein Buch herabgesandt. متشابها, das heißt, es gibt Ayat, die sich ähnlich sind. Daraufhin sagten sie, O Gesandter Allahs, das heißt, wie wäre es, wenn du uns noch andere Sachen erzählen würdest? Daraufhin sandte Allah subhanahu wa ta'ala die folgende Ayah aus Surat al-Hadid herab. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. Ist es nicht Zeit geworden für diejenigen, die glauben, dass ihre Herzen durch das Gedenken Allahs demütig werden? Was lernen wir, liebe Geschwister, aus dieser edlen Überlieferung? Wir lernen daraus, dass der gläubige Mensch sich nicht nur zufrieden geben soll mit dem, was Allah ihm gegeben hat, sondern in dem, was Allah uns gibt, ist unsere Genüge. Das, was uns Allah gegeben hat, wenn wir uns damit beschäftigen, sind wir rechtgeleitet. Und wir dürfen nicht sagen, wie wäre es, wenn wir, also anders ausgedrückt, auch wenn wir gläubigen Menschen das inshallah ta'ala weder sagen noch denken, ja, aber wir dürfen nicht so tun, als ob wir haben immer wieder die gleiche Sura gelesen, wir möchten jetzt mal was Neues wieder hören. Okay? Das ist das, was impliziert wird in dieser Überlieferung. Das heißt also, du hast uns jetzt sinngemäß diese Sura oft vorgelesen, sehr oft vorgelesen. Und diese Geschichte haben wir oft gehört. Wir würden jetzt gerne etwas Neues von unserem Herrn hören. Und da sagen wir in diesem Moment, nein, langsam, das Problem ist nicht, dass, Hasha, natürlich, wir sagen das nicht über den Koran, aber das Problem ist nicht, dass der Koran langweilig ist, sondern das Problem ist, wie unsere Herzen damit umgehen. Das heißt, wie weit unsere Herzen sich öffnen für diese Ayat des Koran al-Karim und dementsprechend werden sie Einfluss haben. Und einer der wertvollsten Methoden, dass man durch den Koran al-Karim beeinflusst wird und Rechtleitung bekommt, ist, dass man verinnerlicht. Das ist eine der wertvollsten Ibadah und eine der schwierigsten gleichzeitig. Weil es fällt uns viel einfacher, den Koran al-Karim zu lesen, sodass wir einfach viele Buchstaben gelesen haben. Und es fällt uns viel einfacher, den Koran al-Karim einfach aufzuschreiben oder zu kaufen, eine Ausgabe zu kaufen und sie einer Moschee zur Verfügung zu stellen und sagen, das ist ein Waqf für die Muslime. Welche Muslime? Ja, irgendjemand soll ihn lesen. Ja, wer soll ihn lesen? Ja, das heißt, es fällt uns viel einfacher, die Aufgabe anderen zu überlassen. Es fällt uns viel einfacher, den Koran al-Karim einfach nur abspielen zu lassen. Es fällt uns viel einfacher, den Koran al-Karim einfach an die Wand zu nageln. Also ich meine, damit aufzuhängen. Ja, indem man einfach aufhängt und sagt, dadurch möchte ich, dass mein Haus sozusagen gesegnet wird. Okay? Auch wenn es ungesetzlich ist, aber es ist nur ein Beispiel, warum die Leute das alles machen. Aber was machen sie am allerwenigsten von all diesen Methoden? Alles, was man mit dem Koran al-Karim gesetzlich oder ungesetzlich macht, was machen sie am wenigsten davon? Dass sie ihn lesen und versuchen zu verinnerlichen. Und deswegen, liebe Geschwister, eine der wertvollsten Methoden, dass dein Herz profitiert von dem, was im Koran al-Karim steht, ist, dass du die gleiche Aya wieder und wieder liest. Wieder und wieder liest. Und manchmal bist du schockiert im positiven Sinne, über welche Bedeutung dir bewusst geworden ist, als wäre sie dir verborgen gewesen vorher. Machst du dir bewusst, subhanallah, dass tatsächlich, wie können die Mushrikin solch eine Aussage treffen? Wie können sie selbst Zeugnis ablegen gegen sich selbst und sie haben nichts an Beweisen für das, was sie sagen? Gar nichts. Einfach nur reiner Taqlid, reine Nachahmung dessen, was ihre Vorväter angebetet haben. Also wie gesagt, und deswegen die letzte Ayah war dann von diesen Ayat, die herabgesandt wurden, wie aus der Überlieferung, ist es nicht Zeit, es ist nicht Zeit geworden, es ist nicht an der Zeit, dass die Herzen derjenigen Menschen, die glauben, anfangen, demütig zu werden durch den Dhikr. Durch den Dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, und das ist, kann passieren oder kann sein durch die gleiche Sura, die man immer wieder liest. Dadurch kann man immer wieder Khushu' bekommen. Und deswegen ist es kein Vergehen, wenn man immer wieder die gleiche Sura liest, auch im Salah. Und deswegen gab es manche, die nur wenige Suren kannten und deswegen haben sie immer wieder die gleichen Suren des Gebetes immer wieder gelesen. Surat Yusuf, liebe Geschwister, ist eine Art Ergänzung der Surat Hud. Also es gibt eine Teilwissenschaft der Koranwissenschaften. Sie lautet sinngemäß, yani, es geht in der Teilwissenschaft darum, warum kommt diese eine Sura nach der anderen. Okay? Und du findest, wenn du darüber nachdenkst, immer guten Grund, warum ausgerechnet diese Sura kommt nach dieser anderen Sura. Das heißt, die Sahaba radiallahu ta'ala anhum, wie manche Gelehrte gesagt haben, sie haben die Reihenfolge der Suren entnommen, zum einen aus der Lesung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil er eben gesagt hat, macht diese Aya an diese Stelle, die Ayat sind klar die Reihenfolge, und auch aus der Lesung haben sie entnommen die Reihenfolge der Suren. Zum Beispiel wissen wir, dass er freitags, eine Sunna ist zum Beispiel, Surat Al-A'la zu lesen und Surat Al-Ghashiya. Deswegen haben sie die eine Surah neben der anderen gemacht. Und auch als eine Sunna, dass man liest Surat Al-Jumu'ah und Al-Munafiqun. Auch diese beiden Suren sind im Koran al-Karim, Mus'haf Uthman radiallahu anhu, hintereinander. Okay? Und so weiter und so fort. Surat, was ist der Zusammenhang zwischen Surat Hud und Surat Yusuf? Surat Hud, liebe Geschwister, beinhaltet verschiedene Geschichten über die Völker, die vor uns gelebt haben. Dort kommt die Geschichte vor von Ad, von Thamud, von Nuh a.s., ja, von Musa a.s. Verschiedene Geschichten kommen vor. Und Surat Yusuf ist eine der Geschichten der Propheten. Aber die Surat Yusuf ist eine lange Geschichte. Sie ist die längste Geschichte im gesamten Koran. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala ihr eine ganze Sura für sich alleine gewidmet. Tayyib. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen, das heißt, im Namen Allahs lesen wir des Alabamas, des Barmherzigen. Wir haben gesagt und wiederholen immer wieder, dass die Namen Allahs subhanahu wa ta'ala, sie sind die Namen, so wie Allah sie im Koran auf Arabisch gesagt hat. Und ansonsten, die Übersetzung davon ist ein Versuch zu übersetzen, ist ein Versuch, das Ganze zu übersetzen. Ja? Weil, wenn du verinnerlichst, der Al-Abama und der Barmherzige, was soll da der Unterschied sein? Was ist der Unterschied zwischen jemandem, der für alles Erbarmen hat und zweiter ist, er hat Erbarmen? Vielleicht sagst du, das eine ist vollkommener als das andere, aber es ist das eine beinhaltet vielleicht das andere. Ja? Aber das zweite kann auch bedeuten, er ist für alle barmherzig. Insofern, auch im Arabischen gibt es verschiedene Auslegungen dazu, die wir erwähnt haben bei Surat Al-Fatiha, weil dort die Bismillah ar-Rahman ar-Rahim zum ersten Mal vorkommt. Ja? Aber wichtig ist eben zu wissen, dass Ar-Rahman ar-Rahim sind zwei Namen Allah subhanahu wa ta'ala, und wir glauben nicht nur an den Namen, sondern wir glauben auch an die Bedeutung, die dahinter steckt. Und wir haben gesagt, dass eine der Erklärungen ist, dass Ar-Rahman ist derjenige, der voller Barmherzigkeit ist. Und Ar-Rahim ist derjenige, der sich anderen erbarmt. Das heißt, die eine weist eher auf sein Wesen hin und der andere Name weist eher darauf hin, wie die Schöpfung davon profitiert oder dass die Schöpfung davon profitiert. Das ist eine der Erklärungen gewesen, die hierzu gesagt worden sind. Allah weiß am besten Bescheid. Und ihr wisst ja auch, nicht vergessen, wenn wir verschiedene Erläuterungen haben zu einer oder gleichen Sache und diese Worte schließen sich nicht gegenseitig aus, dann sagen wir, was? Wir sagen, dass die beide Erläuterungen richtig sind, oder alle drei oder alle vier, solange sie sich nicht gegenseitig ausschließen. Alif, Lam, Ra, dies sind die Zeichen des deutlichen Buches. Zunächst einmal, im Arabischen heißt es Tilka. Tilka und nicht Hadi. Und Tilka im Arabischen ist wie im Deutschen jene. Jene und nicht diese. Jene und nicht diese. Und was ist der Unterschied? Das eine ist für nahe Sachen, das andere ist für weite Sachen. Und warum hat Allah subhanahu wa ta'ala Tilka hier erwähnt? Und auch im Surat al-Baqarah, ذَلِكَ الْكِتَاب, nicht هَذَا الْكِتَاب. هَذَا wäre für dieses Buch. Aber ذَلِكَ ist für etwas weit entfernt. Warum? Weil hier demonstriert wird oder impliziert ist, dass der Koran al-Karim einen sehr hohen Status bei Allah subhanahu wa ta'ala hat. Es ist etwas oben, weit oben, hierarchisch gesehen, Unantastbares. Okay? Und das ist der Ort des Koran al-Karim, hierarchisch gesehen. Das ist keine Sache auf unserem Level, sondern etwas über uns. Ja, und deswegen ist es hoch, weit im Himmel. Hierarchisch gesehen, wie gesagt haben. Deswegen heißt es eigentlich jene, sind die Zeichen des deutlichen Buches ursprünglich. Mubin, könnte man vielleicht eher sagen, verdeutlichenden Buches. Das heißt, jene sind die Zeichen des verdeutlichenden Buches. Mubin ist etwas, was anderes verdeutlicht und daraufhin an sich natürlich auch deutlich ist. Also es ist jetzt nicht falsch, okay? Aber dass wir auch sehen, dass es schwierig ist, beim Koran al-Karim eine perfekte Übersetzung zu machen, beziehungsweise unmöglich. Und die eine Übersetzung ergänzt eine andere. Und Allah weiß am besten Bescheid. Tayyib, jene sind die Zeichen des deutlichen Buches. Über Alif Lam Ra. Alif Lam Ra im Koran al-Karim steht geschrieben als drei Buchstaben. Das heißt, wie soll ich denn wissen, dass ich statt diese drei Buchstaben zusammenzusprechen, dass ich die Namen dieser Buchstaben spreche? Wie soll ich denn das wissen? Das ist wie wenn ich im Deutschen, angenommen, du schaust dir das Wort dies an. Dies. So. Dann lese ich statt dies, lese ich D-I-E-S. Ich lese die Namen der Buchstaben. Wie soll man das wissen? Ganz einfach, weil der Koran al-Karim im Gegensatz zu allen anderen Büchern darfst du nicht und sollst du auch nicht einfach so lesen, wie du irgendein anderes Buch liest, sondern die Gelehrten sind sich darüber einig, dass es für den Koran al-Karim eine bestimmte Art und Weise des Lesens gibt. Und diese bestimmte Art und Weise, den Koran zu lesen, ist überliefert worden von Generation zu Generation von den Gelehrten der koranischen Lesarten. Oder, wenn du sagen möchtest, kannst du auch sagen, von den Gelehrten des Tajweed. Okay? Das heißt, der Koran al-Karim ist kein Buch, das man lesen lernt direkt aus dem Buch. Der Koran al-Karim ist ein Buch, das man lesen lernt aus dem Munde seines eigenen Lehrers. Okay? Das heißt, mündlich ist der Koran übertragen worden. Und die Gelehrten, die diesen Koran uns überliefert haben, mündlich und auch schriftlich, sind sich darüber einig, dass man bei diesen Buchstaben, die am Anfang der Suren vorkommen, die Namen ausspricht, dieser Buchstaben, und nicht eben die Buchstaben zusammen ausspricht. Alif, Lam, Ra sind drei Buchstaben des arabischen Alphabetes und eine der Bedeutungen dieser Buchstaben ist, dass, als würde Allah subhanahu wa ta'ala uns sagen, dieses Buch, o ihr Araber, besteht aus Buchstaben wie Alif, Lam und Ra. Wenn ihr also glaubt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam dieses Buch selbst geschrieben hat und dieses Buch keine Offenbarung ist von Allah, dem Herrn der Welten, dann bringt doch ein gleiches Buch hervor mit den gleichen Buchstaben, die er auch verwendet hat. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat also nach eurer Behauptung keine anderen Buchstaben verwendet, als die, die ihr in der arabischen Sprache kennt. Und er ist mit diesem Koran gekommen, kommt ihr also mit etwas Gleichem, dann wäre es für euch ein Argument zu behaupten, dass dies keine Offenbarung ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Da ihr aber kläglich gescheitert seid, habt ihr euch selbst bewiesen, dass dieses Buch von Allah subhanahu wa ta'ala kommen muss. Und was auf diese Bedeutung deutlich hinweist, ist immer oder sehr oft, dass danach die Erwähnung des Buches kommt. Vergleich zum Beispiel mit Surat al-Baqarah, Alif Lam Mim, ذَلِكَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ. Alif Lam Mim, jenes ist das Buch, an dem es keinen Zweifel gibt. Hier, Alif Lam Ra, dies sind die Zeichen des deutlichen Buches. Ja? Das gleiche findest du bei Surat Hud, das gleiche findest du bei Surat Yunus und bei vielen Suren des Koran al-Karim. Deswegen diese Erläuterung ist, als würde Allah subhanahu wa ta'ala uns selbst erläutern. طيب, als würde Allah subhanahu wa ta'ala diese Sache selbst erläutern. طيب, öfter hört man, dass die Gelehrten sagen, niemand kennt die Bedeutung außer Allah. Das ist kein Widerspruch, weil du musst immer sagen, worum geht es? Gemeint ist hier, niemand weiß, warum ausgerechnet diese drei Buchstaben. Er hätte auch subhanahu wa ta'ala andere Buchstaben nehmen können. Oder vier Buchstaben nehmen können. Wie in manchen Suren sind vier. In manchen Suren ist ein Buchstabe. Es gibt eins, es gibt zwei, es gibt drei, es gibt vier. Ja? Es gibt fünf. Ja? Und dann Kaf, Ha, Ya, Ein, Sad ist auch fünf. Ja? Also ist wohl das Maximum. Das heißt, wir haben verschiedene Buchstaben. Warum ausrechnen die und die und die? Das weiß nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und mit Sicherheit steckt dahinter große Weisheit. Nur Allah azza wa jal. Als würde er uns sagen, ich bin imstande, das Wissen euch vorzuenthalten. Und ich bin imstande, euch Wissen zu geben, was ihr nicht gewusst habt, wie die Surat Yusuf, und ich bin imstande, euch Wissen zu geben, das ihr nicht verstehen könnt. Subhanahu wa ta'ala. Und Allah Azza wa Jal weiß alles. Tayyib. Alif Lam Ra, jene sind die Zeichen des deutlichen oder verdeutlichenden Buches. Was verdeutlicht dieses Buch? Dieses Buch verdeutlicht, liebe Geschwister, vieles. Aber Beispiel dafür ist die Wahrheit, den Weg zu Allah Azza wa Jal. Und er verdeutlicht alles dafür Notwendige. Dieses Buch ist wie ein Proviant für dich auf dem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und das, was ich gerade eben gemacht habe, nennt man die Auslegung einer Ayah gemäß ein Teil seiner Bedeutung. Denn in der Ayah steht nicht drin, was alles verdeutlicht wird. Aber zwei Beispiele dafür sind eben die Wahrheit und alles, was wir als Menschen brauchen, um Allahs Zufriedenheit und Paradies zu erlangen. Okay? Deswegen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, dieses Buch verdeutlicht die Geschichte von Yusuf, sagen wir, diese Bedeutung ist auch korrekt und widerspricht nicht dem, was wir gesagt haben. Weil diese Erläuterungen schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern sie ergänzen sich und sind lediglich Beispiele dafür. Wir haben es, das heißt das Buch, als einen arabischen Koran hinabgesandt, auf das ihr begreifen möget. Man könnte auch übersetzen, wir haben es als eine arabische Lesung herabgesandt oder hinabgesandt. Warum? Weil auf Arabisch sagt man Qara'a yaqra'u Qur'anan oder Qira'atan. Das heißt also, Qur'an und Qira'a bedeutet Lesung oder Vortrag oder Vorlesung. Okay? Und der Qur'an ist eine Vorlesung. Und wenn man, aber natürlich, es gibt immer eine sprachliche Bedeutung, eine religiöse Bedeutung. Und von diesen, zwischen diesen beiden Dingen muss man stark unterscheiden, sonst wird man viele Ayat des Quran al-Karim nicht richtig verstehen. Wir haben es als einen arabischen Quran herabgesandt, auf das ihr begreifen möget. Das heißt, Allah Azza wa Jal zu seiner Barmherzigkeit gehört, o ihr Araber, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nicht nur, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam entsandt worden ist, als einer von euch und von edler Abstammung unter euch, damit ihr nicht sagt, das ist ein Sklave, dem wir nicht folgen wollen, oder ein Ausländer, dem wir nicht folgen wollen, oder ähnliches. Er ist einer von euch. Und zusätzlich zur Barmherzigkeit Allahs gehört es, auch wenn es für uns vielleicht selbstverständlich klingt, aber es ist eine Barmherzigkeit Allahs, dass der Koran in der gleichen Sprache ist, wie die Leute, unter ihnen er erweckt worden ist. Und der Beweis, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist ein Gesandter für alle Menschen. Und können alle Menschen die Sprache des Koran? Nein. Der Beweis, wir. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala yu'ti fadlahu man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala schüttet seine Gunsterweisungen über wen er auch immer will aus. Er hat es in diesem Fall viele Gunsterweisungen ausgeschüttet auf die Quraysh. Aber hat es ihnen allen geholfen? Nein. Deswegen das auch die Beruhigung für uns. Ja. Aber nicht, dass jemand sagt, ungerecht. Nein, das ist nicht ungerecht. Allah subhanahu wa ta'ala handelt niemals ungerecht. Allah subhanahu wa ta'ala verschenkt seine Gunsterweisungen, wem er möchte. Und niemand kann dir vorschreiben, wem du etwas zu schenken hast und nicht. Schenken ist was Freiwilliges. Ja, stell dir mal vor, du schenkst jemandem 5 Euro und da kommt ein anderer Arm und sagt, das ist unfair, mir gibst du nicht. Das hat nichts mit unfair zu tun, das hat nichts mit ungerecht zu tun, auch wenn er dieses Gefühl hat. Und mir ist sehr wichtig. Das Gefühl ist eine Sache und Recht ist was anderes. Auf das ihr begreifen möget. Wir berichten dir die schönsten Geschichten dadurch, dass wir dir diesen Koran als Offenbarung eingegeben haben, obgleich du zuvor wahrlich zu den Unachtsamen gehörtest. Berichten im Arabischen heißt Qassa und bedeutet ursprünglich einer Spur nachgehen. Allah subhanahu wa ta'ala weiß alles. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Geschichten gesehen, wie sie stattgefunden haben. Er hat subhanahu wa ta'ala alles gehört, was diese Menschen gesagt haben. Er hat sogar, bevor es stattgefunden hat, alles aufschreiben lassen, was passieren wird in dieser Geschichte. Deswegen er, subhanahu wa ta'ala, ist der Beste, der solche Geschichten uns erzählen könnte. Tayyib. Was heißt es, dass der Koran die besten Geschichten enthält? Die besten Geschichten, liebe Geschwister, in jeglicher Hinsicht. In jeglicher Hinsicht. Und was ich jetzt sage, ist ein Teil dessen, was einem auf die Schnelle einfällt. Nummer 1. Hinsichtlich der Länge. Die Geschichten des Koran al-Karim sind nicht zu lang und sie sind nicht zu kurz. Die Geschichten des Koran al-Karim sind die besten hinsichtlich der Wortwahl. Hinsichtlich der Wortwahl. Und das ist natürlich ein, das sind alles Themen, über die man lange Recherchen und Forschungen machen kann. Du kannst die Geschichten durchgehen und analysieren, wie oft kommt welche Geschichte vor und warum kommt sie vor und warum ausgerechnet in dieser Sura kommt sie vor. Was soll damit? Denk an Surat al-Nazi'at, als wir darüber gesprochen haben. Da kam Surah von Musa a.s. plötzlich vor. Hal ataka hadithu Musa. Und wenn du das liest, einfach so, du weißt gar nicht, warum plötzlich kommt mit einer Geschichte von Musa a.s. Und wir haben den Grund dafür erwähnt. Ja? Und das Gleiche, wenn man nachdenkt, findet man viele andere Weisheiten, warum die Geschichte an dieser Stelle kommt. Wortwahl, wie wir gesagt haben. Warum ausgerechnet dieses Wort an dieser Stelle und nicht ein anderes Wort an dieser Stelle? Das ist eine sprachliche, lange Analyse. Und wir weisen manchmal darauf hin, an manchen Stellen. Die Auswahl der Geschichten. Allah subhanahu wa ta'ala, auf der Welt haben mehr Geschichten stattgefunden, als im Koran Karim erwähnt werden. Aber er erwähnt uns, subhanahu wa ta'ala, die besten Geschichten. Das heißt, die besten Geschichten, von denen wir wirklich profitieren können auch. Ja? Und es geht hier, und deswegen, es sind Geschichten zum Nachdenken. Es sind Geschichten, die besten Geschichten, um davon zu profitieren. Es sind die lehrreichsten Geschichten. Und auch, könnt ihr euch erinnern, der Koran al-Karim, welche Sache auch immer du suchst, also welche Geschichte auch immer dir jemand erzählt, eine verwunderliche Geschichte, du wirst im Koran al-Karim eine Geschichte finden, die noch besser ist als diese. Also, nehmt einfach ein Beispiel. Wenn es um eine Geschichte geht, zum Beispiel um von Leuten edler Abstammung. Was wirst du denn Besseres finden als die Geschichte von Yusuf a.s.? Er hat die edelste Abstammung aller Menschen. Ausnahmslos. Tayyib, wenn du eine Geschichte hören möchtest über den schönsten Menschen überhaupt, du wirst Sirat Yusuf ebenfalls hören. Du willst eine Geschichte hören über eine Person, die auf die Probe gestellt worden ist, wie kein anderer, was Krankheiten angeht. Das ist die Geschichte vom Propheten Yunus. Du möchtest eine Geschichte haben, wie jemand geprüft worden ist, wie kein anderer, wenn es darum geht, die Wahrheit ins Gesicht eines ungerechten Tyrannen zu sagen. Was willst du Besseres hören als die Geschichte von Ibrahim oder Musa? Sagallahu khair, beides, warum nicht? Ja? Ibrahim oder Musa. Und Ibrahim natürlich ein Paradebeispiel für jemand, der Opferung gebracht hat in Bezug auf seinen Sohn Ismail, alayhi salatu wasalam. Ja? Das heißt also, du findest, egal was du suchst, im Koran Karim eine Geschichte, die viel besser ist und viel sinnvoller ist. Und das Entscheidende ist, es geht um den Tawhid. Es geht um den Tawhid. Wenn du andere Geschichten hörst, die Geschichten sind manchmal sinnlos, manchmal, Entschuldigung, Ayyub, nicht Yunus, ne? Ayyub haben wir erwähnt. Bei Yunus ist was anderes. Bei Yunus möchtest du eine Geschichte haben, weil wir hören ja immer die Geschichten der Völker, dass ein Prophet zu einem Volk kam, ein Gesandter Allahs. Und da hat sie zum Islam eingeladen. Und immer war, wie war es immer, ein Teil davon hat geglaubt, ein Teil davon nicht geglaubt, richtig? Außer dem Volk von Yunus a.s. sie alle sind in Islam eingetreten. Okay? Das ist auch eine unglaubliche Sache. Aber mehr als alle wirst du nicht finden. Keine bessere Geschichte wirst du finden. Okay? Und so weiter und so fort. Das heißt, du findest, liebe Geschwister, für jedes Ereignis, was für dich nützlich ist, das Beste. Beste Geschichten in Hinsicht, welcher Hinsicht noch? Am einfachsten zum Merken und zum Auswendiglernen. Zeig mir ein Geschichtenbuch. Natürlich, der Koran ist nicht nur ein Geschichtenbuch, aber wir jetzt nur die Geschichten betrachten. Zeig mir ein Geschichtsbuch oder ein Geschichtenbuch, das die Leute auswendig lernen, wortwörtlich, außer dem Koran Al-Karim. Und sich so oft mit dem beschäftigen, der Koran Al-Karim. Tayyib. Das beste Buch ist der Koran, besten Geschichten hinsichtlich der Belohnung, die man dafür bekommt. Yani auch wenn du gar nichts verstehst aus der Geschichte, gar nichts verstehst, du hast zumindest beim Lesen für jeden Buchstaben eine Hasana und sie wird zehnfach vergolten. Tayyib. Am besten hinsichtlich der Tatsache, die Geschichten des Koran Karim, wenn du sie liest, beim ersten Mal kannst du dir vorstellen, du erreichst ein Level des Verständnisses. Das heißt, du verstehst allgemein die Geschichte, worum es geht, und siehst deutlich, was gibt es daran groß zu interpretieren. Die Geschichte von Josef ist klar, wie sein Vater auf die Probe gestellt wird, und Josef auch auf die Probe gestellt wird, in Bezug auf seine eigenen Geschwister, und wie es zu Streit und Neid kommen kann unter eigene Familie. Dann ist, die Geschichte ist logisch, und das gute Ende, Alhamdulillah, am Ende, ist für die Gottesfürchtigen. Aber das ist das erste Level des Verständnisses. Wenn du die Geschichte zweimal liest, dreimal liest, verinnerlichst und ganz wichtig natürlich nachschaust, was die Gelehrten darüber gesagt haben, also wie sie die Ayat erklärt und interpretiert haben, dann erreichst du ein tieferes Verständnis in Bezug auf diese Geschichten. Und das gilt für die Geschichten des Koran allgemein. Das heißt, wir haben den Effekt, wenn man den Koran Karim etwas liest einmal, ist nicht so, wie man es zweimal liest und nicht so, wie man es dreimal liest und nicht so, wie man es mehrmals liest. Je öfter man liest, desto verständlicher wird es. Die besten Geschichten sind im Koran Karim. In welcher Hinsicht? Sie sind die Wahrheit, die reine Wahrheit. Was meint ihr, wie oft in Büchern Sachen erzählt werden, in Bezug auf Surat Yusuf oder auch in anderen Geschichten, die keinen Ursprung haben im Koran, die keinen Ursprung haben in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ich meine natürlich die authentische, ja, sondern sie werden erzählt als Geschichten, besonders über das Volk der Schrift, die sogenannten Israeliyat, Geschichten über die Israeliten, so nennt man das. Das heißt, damit meint man die Juden, die Christen. Okay? Und diese Geschichten, manche davon sind Katastrophen. Das heißt, manche davon widersprechen total unserer Aqida, oder in Bezug auf die Propheten zum Beispiel, oder manche von ihnen sind einfach erlogen. Wir wissen gar nicht, woher das kommt, diese Details, woher sind die her? Das sind solche Details, und zwischen dem Sprecher und den Darstellern der Geschichte, wenn man sie so nennen darf, ja, sind tausende von Jahren vergangen. Das heißt, irgendwo müssen sie diese Sachen her haben. Das heißt also, der Koran al-Karim erzählt die besten Geschichten, sodass wir keine weiteren Israeliyat brauchen, die nämlich sehr oft Lügen oder die manchmal Lügen beinhalten und sehr oft keinen authentischen Isnad haben. Das heißt, auch wenn sie, und das ist natürlich jetzt an der Stelle auch wichtig, auch wenn die Israeliyat authentisch sind, dann sind sie nicht notwendig, um das zu verstehen, was Allah subhanahu wa ta'ala von dir will. Stell dir mal vor, es kommt eine Geschichte und sagt dir, die Geschwister von Yusuf, alayhi salatu wassalam, sie waren 11 außer ihm, also insgesamt 12, ja, und dann nennt sie dir die Geschichte jeden einzelnen Namen seiner Geschwister. Welchen Nutzen hast du für dein Diesseits oder Jenseits dafür? Welcher Nutzen steckt darin, dass du andere Leute in einem Wettbewerb fragst über die Namen der Geschichte von Yusuf? Eine reine Zeitverschwendung. Und es ist eine Methode, um überheblich zu werden und anzugeben, dass man sagt, ich weiß es, wer weiß es noch. Aber welcher Nutzen steckt drin? Gar keiner. Ja? Wenn da nämlich ein Nutzen drin stecken würde, für unseren Iman und für unseren Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, dann würde Allah azza wa jal diese Sache erwähnen für uns, oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hätte es uns erwähnt und Allah weiß am besten Bescheid. Wir berichten dir die schönsten Geschichten, Schönheit, und deswegen, lieber Bruder, wenn du dein Herz, wenn dein Herz sich nicht ermahnen lässt und nicht weich wird durch die Geschichten des Koran und nur weich wird durch andere Geschichten, denn es gibt heutzutage viele Geschichtenerzähler. Auf Arabisch nennt man das Qassas. Qissa, auf Arabisch heißt Geschichte, Qassas, jemand, der Geschichten erzählt. Natürlich, das Wort ist negativ behaftet heutzutage. Ansonsten kommt es darauf an, was er die Geschichten erzählt. Wenn er die Geschichten des Koran Karim erzählt und die Geschichten der Propheten, dann ist er alhamdulillah eine wunderbare Sache. Aber wenn er Geschichten erzählt im Sinne von, ich war gestern da und ist das passiert. Und gestern und übermorgen und früher und weiß ich was, und der hat mir erzählt. Und diese ganzen Geschichten, wir leugnen ja nicht, dass darin Nutzen steckt. Aber wir leugnen, dass sie wertvoller und sinnvoller sind für einen Khatib und sinnvoller sind für einen Wa'idh und sinnvoller sind für einen Gelehrten, einen Unterricht zu erwähnen, als die Geschichten des Koran al-Karim. Gerade unter dem Gesichtspunkt, dass die Leute oft die Geschichten des Koran al-Karim gar nicht kennen und sich damit nicht ausreichend genug beschäftigen. Das heißt, wenn wir anfangen sollen, über uns etwas zu unterhalten, an Geschichten außer denen des Koran, dann bitte nach den Geschichten des Koran. Weil die Geschichten des Koran sind wahr und sie haben stattgefunden, sind reelle Geschichten. Die anderen Geschichten, die erzählt werden, heißt immer, ich habe gesagt, mir wurde erzählt, jemand hat mir gesagt, irgendjemand, ich weiß nicht wer. Wir berichten dir die schönsten Geschichten dadurch, dass wir diesen Koran als Offenbarung eingegeben haben. Man könnte auch übersetzen, wir berichten dir die schönsten Geschichten, indem wir dir diesen Koran als Offenbarung eingeben. Obgleich du zuvor, das heißt vor der Offenbarung des Koran, wahrlich zu den Unachtsamen gehörtest. Qatada rahimahullah ta'ala sagte, wir berichten dir die schönsten Geschichten, gemeint ist, aus den Büchern vor dem Koran, in der Kutub al-Madiya, das heißt aus den früheren Geschichten, und wir berichten dir das, wie Allah subhanahu wa ta'ala mit den vorausgegangenen Völkern umgegangen ist.